beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Was soll man nach so einem Lied jetzt noch sagen? Mir bleibt nur eine biblische Geschichte, die hier vielleicht noch sehr viel größer, stärker, tiefer ist. Schauen wir mal, was uns begegnet. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis? Rätselhefte gibt es ja genug im Zeitschriftenladen. Ne? Es gibt einige Leute, die machen das mit Hingabe. Da braucht man Köpfchen, da kann man was rauskriegen. Es könnte klappen mit viel Anstrengung. Wie ist das bei einem Geheimnis? Da nützt mir das Köpfchen nicht allzu viel. Bei einem Geheimnis ist es so, dass ich dem Geheimnis mich selber einfach nur öffnen muss und warten muss, ob es sich mir eröffnet. Ich habe das gar nicht in der Hand. Ein Geheimnis kann starke Wirkungen haben im eigenen Leben, aber ich kann es nicht zwingen. Ich kann es nicht zwingen, ich muss warten, bis es passiert. Zum Beispiel, wenn wir es nochmal ganz menschlich sehen, viele Leute würden sich gern verlieben. Kann man aber nicht einfach so machen. Man könnte hier und da in der Welt jemand nachschauen und sagen, oh, toll. Aber dass ich mich verliebe, das ist schon ein Geheimnis. Dass das gelingt, dass plötzlich auf einmal etwas aufgeht, wo ich merke, das habe ich gar nicht in der Hand. Das geht gar nicht anders. Nichts erfüllt einen Menschen so sehr wie ein Geheimnis. Das Geheimnis des christlichen Glaubens allerdings ist eine Person. Es ist die Person von Jesus Christus. Und wir wollen heute unter diesem Thema, mit diesem Stichwort der Gnade, einen Blick werfen auf dieses Geheimnis. Wie wirkt sich dieses Geheimnis denn im eigenen Leben aus? Und ich habe eine Geschichte herausgesucht, die man gar nicht so gerne liest, weil es ein Thema berührt, über das man nicht so gerne öffentlich redet, obwohl es uns alle beschäftigt. Obwohl wir tagtäglich, ich würde fast sagen, um die Ohren gehauen bekommen. Aber so reden im Gottesdienst darüber und trotzdem bestimmt es uns sehr. Und Jesus ist jemand, der sich überhaupt nicht vor diesem Thema fürchtet, sondern mit diesem Thema sehr offen umgeht. Es geht um das Thema Sexualität und Erotik. Ein schon damals in der Bibel spannendes Thema. Wie geht man damit um? Und wir sind, glaube ich, heute in eine Zeit gestellt, wo wir überhaupt nicht mehr rauskommen aus diesem Thema. Ob es die Seifenwerbung ist oder die Werbung für Staublappen, habe ich letztens gesehen, wo ich dachte, muss das denn wirklich immer nur über diese Schiene laufen? Fällt euch nichts anderes ein, Werbeleute? Also wir kommen aus diesem Thema überhaupt nicht raus. Und hier passiert eine Geschichte, und ich weiß das von den Kirchenvätern, die hätte man am liebsten aus der Bibel rausgenommen und sagt, ach, peinliche Geschichte. Muss die da wirklich drinstehen? Doch, muss drinstehen in der Bibel. Und ich will euch ein bisschen erzählen von dieser Geschichte, die da in Johannes 8 steht. Und Jesus ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. So ist das damals üblich gewesen. Also nicht hier so mit Stühlen, sondern man hat sich in einen Kreis gesetzt, so in einen Halbkreis und er lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Das ist so die Art und Weise, wie man damals Gericht hielt. Und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst denn du? Die tun richtig fromm, ne? So ungefähr, wir wissen gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Jesus, was sagst du denn dazu? Weil wer die ganze Geschichte kennt, weiß, es ist eine listige Geschichte. Eine listige Sache, die die da eingefädelt haben. An der Geschichte ist was faul. Man merkt es schon daran, dass es hier um Ehebruch geht und plötzlich nur die Frau da steht. Wo ist denn eigentlich der Mann? Komisch, haben sie den vergessen? Wie kommt das? Da gehören noch immer zwei dazu. Also da ist schon was faul an der ganzen Geschichte. Und es ist noch mehr fauler, als klar wird, dass den Pharisäern und Schriftgelehrten überhaupt nicht um diese Frau geht. Die benutzen sie schlichtweg nur. Sondern sie wollen ihn fertig machen. Sie wollen aus Jesus etwas rauskriegen, wo sie ihn endlich anklagen können. Jesus, was sagst du dazu? Was sagst du zu diesem Chaos in der Oberflächlichkeit in unserer heutigen Zeit? Was sagst du denn dazu? Zu diesen Ehebruchsgeschichten. Es gibt ja regelrecht Zeitungen, die dazu anleiten. Und im Internet wird man ständig dazu, damit das auch irgendwie klappen soll. Und man könnte sich die Haare raufen und sagen, was ist da eigentlich los? Und liebe Eltern, ihr ahnt nicht, welche Dinge sich mit euren, womit sich eure Kinder alles beschäftigen, was da alles abläuft auf den Smartphones. Ein heißes Thema, schwer zu greifen, und doch ist es wichtig, dass wir es ansprechen. Jesus, was sagst du denn dazu? Und man kann sich so richtig vorstellen, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten damals sagten, was sagst du zu dieser Hurerei, zu dieser Ehebrecherin? Sie wollen ihn fertig machen. Sie wollen ihn öffentlich blamieren. Was war da eigentlich los? Es war Laubhüttenfest. Und Laubhüttenfest bedeutete, dass man im Freien schläft. Wer in Israel jetzt zum Laubhüttenfest fährt, erlebt das nochmal mit. Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Laubhüttenfest, im Freien schlafen, und die Tora, die Gesetzeslehre, wird als eine Braut gefeiert und so wird auch mit ihr getanzt. Gleichzeitig ist die Tora aber etwas, woran man Strafe und Schuld erkennen kann. Es ist ja ein Gesetz und wer den Bund gebrochen hat, der muss verurteilt werden. Und so ist das, man schlief im Freien. Und da haben sich wohl zwei gefunden und haben miteinander geschlafen, da irgendwo hinter einem Busch. Gibt's ja fast bis heute. Ist ja nichts Ungewöhnliches, leider. Und dann kommen sie und sagen, ah, Mose hat uns gesagt, wer nicht gesetzestreu ist, der muss gesteinigt werden. Wobei sie ja komischerweise den Mann vergessen haben dabei. Und sie sagten sich, wie können wir ihm da eine Schlinge legen? Da kommt er doch nicht wieder raus. Und was tut Jesus? Hier steht, und Jesus hockt sich in den Sand und schreibt. Das können übrigens nur die sehen, die mit ihm im Halbkreis sitzen. Die anderen, die da so drumherum stehen, kriegen das gar nicht mit, dass er da im Sand malt. Und die Theologen haben sich den Kopf zerbrochen und haben gesagt, was macht der da? Was hat der da geschrieben? Steht hier nicht, wissen wir nicht. Es gibt, ehrlich gesagt, keine wirklich schlüssige Erklärung. Oder sagen wir mal so, es gibt einen Erklärungsversuch, der mir ein bisschen einleuchtet. Und zwar gibt es tatsächlich im Alten Testament, in Jeremia 17, die Schriftstelle, wo es heißt, die Abtrünnigen müssen in den Sand geschrieben werden. Aha. Hat Jesus das gemeint? Herr, alle, die dich verlassen, müssen in den Sand geschrieben werden. Könnte das sein, dass Jesus das vielleicht gemeint hat? Die schriftgelehrten Pharisäer kannten sich ja aus in den alten Schriften. Hätten sie ja nicht kennen müssen. Und hier sitzt er ganz still da und schreibt da in den Sand, sagt keinen Ton. Ganz still und taktvoll will Jesus scheinbar etwas klar machen. Wer mir begegnet, kann nicht nur von der Schuld des anderen reden, es geht immer auch um die eigene Schuld. Wenn ich den anderen beschuldige, wir haben ja so ein schönes Zeichen, ne? Der ist schuld. Ein Finger auf den anderen, drei mindestens auf mich. Aha. Das macht Jesus klar. Aber er will die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht bloßstellen, so wie sie das gerade mit ihm machen. Das, was er sagt, liebet eure Feinde, lebt er hier, ganz direkt. Er will sie überhaupt nicht bloßstellen, sondern will ihnen in aller Stille etwas klar machen. Die Abtrünnigen müssen in den Sand geschrieben werden. Niemand vom umstehenden Volk hätte etwas gemerkt, wenn sie sich darauf reagiert hätten. Sie hätten umkehren können, sie hätten schweigen können. Und sie hätten ihr Gesicht nicht verloren. Und sie hätten ihre eigene Bedürftigkeit, dass sie auch der Gnade brauchen, das hätten sie in aller Stille eingestehen können. Bis heute geht Jesus mit Menschen so um, in der Stille, unaufdringlich, ohne jemanden zu beschämen. Und er ruft den Einzelnen aus der Mitte der großen Masse heraus und die anderen sehen und merken davon gar nichts. Vielleicht hier mitten im Gottesdienst zutiefst angesprochen, durch die Lieder, durch die Gemeinschaft, vielleicht auch durch die Predigt. Das ist seine Art, mit uns zu reden. Schreien tut er ja sowieso nicht. Jesus spricht immer leise, in aller Stille. Und die spannende Frage ist, wagen Sie jetzt Ihre Bedürftigkeit einzugestehen und zu sagen, naja, wir haben ja auch was mit dem Thema zu tun. Doch, hier in der Geschichte heißt es, sie reagierten nicht. Sie wollten nicht reagieren oder sie haben es doch nicht verstanden, ich weiß es nicht. Sie setzen noch einen drauf. Die Anklage wird noch schärfer. Jesus, was sagst du zu dieser Hure? Was sagst du zu diesem Dreckstück? Jetzt sag endlich, was du dazu denkst. Jetzt muss Jesus deutlicher werden. Er richtet sich auf. Sie haben ihn nicht verstehen wollen. Jetzt muss er Klartext reden. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, den man an allen Stellen sogar kennt. Wer unter euch ohne Sünde ist, gerade an diesem Punkt, der werfe den ersten Stein auf sie. Aha. Keine Rechtfertigung der Frau, kein Anschein der Unschuldigkeit, kein Reden mit den Pharisäern über die Frau, kein Verhandeln. Er spricht die Ankläger direkt an und er redet eindringlich. Er kommt von den äußerlichen Dingen auf die innerlichen, auf die persönlichen Bewegungen des Herzens. Des Menschen auch zu sprechen. Jesus sagt, wer unter euch nie gescheitert ist am sechsten Gebot, der kann diese Frau ja zusammenschlagen. Der kann sie ja steinigen. Und die Steine fliegen ungeworfen zu Boden. Später flogen diese Steine auf Jesus, ein paar Kapitel weiter in Johannes Evangelium. Da hat die Wut sich ausgedrückt. Sie wollten ihn steinigen und wollten ihn vom Berg stürzen. Ihn hat es später getroffen. Aber seine Liebe hier an dieser Stelle lebt aus der Gnade und Vergebung. Jesus wendet das Gesetz an, aber eben für alle. Er nimmt diese Schuld aber von allen auf sich. Gerade hat man noch die Tora gefeiert, das Gesetz, jetzt wird sie angewandt. Die Tora legt die Strafe fest. Ohne Sünde, ohne Sühne der Schuld kann kein Frieden sein. Darum ist Versöhnung die Grundbedingung im hebräischen Shalom, in diesem Frieden. Da, wo Christus seine Versöhnung schenkt, entsteht eine neue Einheit, eine neue Verbindung. Das Geheimnis seiner Versöhnung ist diese unverbrüchliche Einheit mit den Menschen. Das ist sein Geheimnis. Aus diesem Verständnis dieser Einheit lebt er, und aus diesem Verständnis lässt sich letztlich christliches Eheverständnis begründen. Das ist ja immer so eine spannende Sache, christliches Eheverständnis. Was ist das eigentlich? Abraham mit seinen vielen Frauen oder Josef oder wer? Ist eine spannende Geschichte. Persönlich habe ich für mich nochmal entdeckt, hier liegt eigentlich der Grund. Es ist die Treue. Es ist die Treue Gottes zu mir, die mein Verständnis von Beziehung und von Ehe begründet. Die Treue, dass er mir treu ist. Und aus dieser Treue heraus will ich die Treue zu meiner Frau leben. Also nicht, ich breche die Ehe nicht, dann bin ich besonders fromm, sondern die Gegenwart Jesu lässt mich in den innersten Schwierigkeiten mit dem anderen eins bleiben. Wir haben das manches Mal erlebt, dass es große Scheidungsgeschichten gab und dass manches Mal Menschen wieder zusammengekommen sind, dass sie die Untreue des anderen ertragen haben und gemerkt haben, die Einheit ist größer. Nicht die Sünde ist größer, sondern die Einheit, die Treue Gottes kann größer sein. Er selbst befähigt uns dazu, treu zu sein, und sollte ich scheitern und fallen, bleibe ich doch bei dem anderen Menschen. Und sollte der andere scheitern und fallen, habe ich doch die Kraft, aus seiner Treue dem anderen treu zu sein. Ich weiß nicht, ob wir das hören und denken können. Ich habe es hier ganz neu noch einmal verstanden. Die Liebe trägt uns durch und es ist seine tiefe Treue, die uns festhält. Es ist gar nicht mein Entschluss, treu zu sein, sondern es ist die Frucht des Geistes Gottes, dass er mir seine Frucht gibt, dass er mir die Kraft gibt, treu zu bleiben. Das ist die Anwendung. Und diese Chance haben die Pharisäer und Schriftgelehrten schlichtweg verpasst. Hier steht sogar, und sie warfen die Steine weg und sie gingen weg, die Ältesten zuerst. Da kann man ja nachdenklich werden. Die Ältesten gingen zuerst weg. Sie hätten fast etwas begriffen, aber sie haben es nicht ganz begriffen. Die Frau hat es mehr verstanden. Sie blieb da. Sie hätte ja auch abhauen können. Nein, sie bleibt da. Sie weiß, Jesus ist derjenige, der den ersten Stein werfen könnte. Jesus ist es. Aber sie weiß, hier ist ein gnädiger Richter. Hier ist jemand, der etwas von Gnade weiß. Aber sie haben sich um die Neuordnung ihres Lebens gebracht, diese klugen, frommen Leute. Wie ist das, wenn ich so in dieser Auseinandersetzung mit der Bibel plötzlich meinen eigenen Balken im Auge entdecke? Ist die Flucht vor der Wirklichkeit wirklich ein Weg? Wo andere Menschen in verworrenen Lebenssituationen sich in Schuld verstricken, wo bin ich da selbst? Bin ich da der Richter geworden? Bei dem Schuldigen bleibt Jesus stehen. Und bei dem Gescheiterten bleibt er. Die Pharisäer haben sich entschieden, wegzugehen. Die Frau bleibt da. Und er fragt sie, hat dich niemand gesteinigt? Hat dich niemand verurteilt? Nein, sagt sie, niemand. So will ich es auch nicht tun. Aber die Klarheit ist auch da. Geh hin und sündige in diesem Punkt nicht mehr. Ordne dein Leben neu. Fang nochmal von vorn an. Ja, das ist möglich. Auch in dieser Situation. Sie bleibt auf der Anklagebank sitzen und bekennt damit, ich bin schuldig. Ja. Sie weiß, Jesus ist der Einzige, der mich jetzt hier fertig machen könnte, aber sie bleibt da. Und es wird gar nicht über Einzelheiten geredet, es wird gar nicht lange diskutiert, sondern es gibt ein klares Bekenntnis und es gibt eine klare Antwort. Der Freispruch erfolgt keineswegs wegen entlastender Momente, sondern es ist eine Begnadigung trotz erdrückender Schuld. Das ist seine Gnade. Ein Bekenntnis und Freispruch, dadurch wird ein Schlussstrich gezogen unter die Vergangenheit und unter der Sünde. Und die muss nicht wieder vorgeholt werden. Das ist erledigt, wenn er Ja sagt. Aus einem verfuschten Leben kann Jesus etwas machen. Wie das bis heute geht, das ist ein tiefes Geheimnis. Und wie oft habe ich das erlebt? Wie kaputte Menschen kamen und sagten, ich weiß nicht mehr, wie das Leben gehen soll. Und ich habe grausige Geschichten in meiner Beratungsarbeit erlebt. Grausige Geschichten, die fast schon Horrorgeschichten waren. Und doch kann das Evangelium, kann Christus selber etwas verändern, kann die Spirale des Dunklen und des nach unten Ziehenden beenden und unterbrechen. Und das Leben kann noch einmal neu anfangen. Und ich mache euch Mut, da wo ihr selber spürt, da ist ein dunkles Geheimnis in meinem Leben. Da lasse ich niemanden dran, dass ich da bedürftig bin, das darf niemand wissen. Wirklich nicht? Schade. In einer Gemeinde gibt es die riesige Chance, sich einem Menschen zu öffnen und es auszusprechen und es gemeinsam vor Jesus zu bringen und ihn reden zu lassen. Und ihn die Wunde ausheilen zu lassen. Und dazu mache ich euch ganz herzlich Mut, dass ihr diesen Weg nochmal neu überdenkt und wählt, damit ihr selber noch einmal neu werden könnt. Ich glaube, dass seine Treue zu uns steht und dass er sie nicht zurückziehen wird. Und diese Treue, diese Gnade, die er uns schenkt, und Gnade hat eine ganz schlichte Bedeutung. Ich habe das mal in der Kinderstunde gelernt. Was ist Gnade? Gnade heißt Gottes Nähe auf der Erde. Das sind die Anfangsbuchstaben von Gnade als Wörter ausgeschrieben. Gottes Nähe auf der Erde. Er bleibt uns nah. Er bleibt uns treu. Ich kann noch mal neu anfangen. Und das hat auch Martin Luther zutiefst bewegt. Er suchte den gnädigen Gott und fand ihn. Und predigte darüber, dass sich das auswirkt in der Gemeinde. Wenn diese Gnade gelebt wird, dann hat sie mindestens drei Wirkungen. Und die möchte ich euch zum Schluss mit auf den Weg geben. Die drei Ebenen der kirchlichen, der Gemeinschaft miteinander. Die erste Auswirkung der Gnade ist, wir entäußern uns der menschlichen, geistlichen und materiellen Güter. So schreibt das Martin Luther vor 500 Jahren. Das heißt, wir teilen mit all dem, was wir haben. Wie viel Gastfreundschaft wird manches Mal gelebt? Und ich habe den Eindruck, einige unter euch haben da eine richtig gute Gabe, wenn ich sehe, wie gerne hier gekocht und gefeiert wird. Wunderbar, teilt das doch viel mehr. Lasst das leben, lasst diese Treue und Gnade unter euch leben. Und das Zweite ist, wir haben ein Trostamt. Alle Christen können trösten. Ein Trostamt ist das wichtigste Amt in der Gemeinde. Wir haben in den Liedern schon davon vorhin gehört. Wir ermutigen uns gegenseitig. Das Trostamt ist das wichtigste bei den Christen. Wer gut trösten kann, der lebt aus einem guten geistlichen Leben, weil er selber getröstet worden ist. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ich meine eigene Bedürftigkeit eingestehen muss unter meinen Geschwistern. Und sagen muss, ja, ich brauche deinen Zuspruch, ich brauche das Gebet, ich brauche deine Hilfe und Unterstützung. Und das Dritte ist vielleicht etwas ungewohnt für uns, aber ein ganz wichtiger Teil im geistlichen Leben einer Gemeinde. Martin Luther nennt es, wir sind der Schanddeckel des Anderen. Und ich habe erst gedacht, was meint er denn damit? Christen haben die Aufgabe, die Fehler des anderen zuzudecken. Das ist eine Wirkung, die aus der Gnade kommt. Wir führen keine Listen über das, was die anderen alles falsch gemacht haben. Wir rechnen den anderen das Böse nicht an. Und Luther entdeckt diesen Reiz des Zudeckens. Wer schon einmal ein Kind zugedeckt hat, wenn es sich abends aufgedeckt hat, ihr kennt diese Situation, man denkt, ach, es ist viel zu kalt, das Kind muss doch zugedeckt werden. So kann ich die Schuld des anderen zudecken, nicht darüber reden, darüber schweigen. Die zeitlichen Güter können wir sowieso nicht horten, verschenkt sie doch. Die Liebe lebt vom Reiz des Zudeckens, die aus der Gnade kommt. Die Liebe deckt alles zu. Wir sind einander ein Schanddeckel, so sagt es Martin Luther. So wie Christus unser Schanddeckel ist, indem er die Schuld zudeckt und uns die Gnade gibt. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr das neu einübt, miteinander, dass die Gnade sich auswirkt in eurem gemeinschaftlichen Leben und dass andere Menschen Lust bekommen, in diese Gnade hineinzukommen, in diese Gnade hineinzufinden. Das wird von ganz alleine passieren, das werdet ihr merken, da wo ihr es untereinander lebt. Gott segne euch im Hören und Tun seines Evangeliums.